Am 11.11. beginnt das 11. Festival Fast Forward, europäisches Festival für junge Regie in Dresden. Am Telefon ist Charlotte Orti. Sie macht seit vielen Jahren die gesamte Organisation oder leitet die Organisation des Fast Forward Festivals. Hallo, Frau Orti.
Schönen guten Tag.
Frau Orti, bevor wir uns dem 11. Jahrgang widmen, möchte ich Sie nochmal fragen, es gab ein 10. Festival und zwar im vergangenen Jahr. Können Sie vielleicht ganz kurz nochmal sagen, wie ist das unter Pandemiebedingungen verlaufen?
Ja, wir haben im letzten Jahr quasi versucht, Inszenierungen vor Ort einzuladen, die mit sehr wenig Personal auskommen und mehr installativen Charakter hatten. Ein Audiobook war dabei von einer ungarischen Gruppe. Und dann hat uns aber der Lockdown doch erwischt und wir konnten diese verschiedenen Formate nicht zeigen in Dresden. Und die waren aber gleichzeitig so gearbeitet, dass man sie auch nicht einfach streamen konnten, weil es keine Veranstaltungen waren oder Inszenierungen, die auf einer Bühne stattfanden. Das heißt, wir haben mit dem Lockdown im letzten Jahr dieses Programm, das in Dresden stattfinden sollte, schlichtweg verloren, ohne es digital repräsentieren zu können. Und dieses Jahr haben wir wieder zweigleisig gedacht, mit Inszenierungen vor Ort und online, aber zusätzlich mit der Möglichkeit, das, was wir vor Ort geplant haben, zur Not, also im Katastrophenfall, auch online zeigen zu können, sodass das Festivalprogramm online komplett sein sollte.
Das hat ja auch seinen Vorteil dieses Jahr, wenn das online stattfindet, wenn jetzt jemand nicht ins Theater gehen kann, aus 3G-Gründen oder aus anderen Gründen, oder auch, dass Menschen, die jetzt nicht in Dresden sind, dieses Festival verfolgen können.
Genau, das war halt auch ein Erfahrungswert aus dem letzten Jahr, dass vor allem studierende junge Leute, die jetzt auch gar nicht unbedingt das Budget haben, um viel zu reisen und woanders auch unterzukommen und zu übernachten, gesagt haben, eigentlich fanden sie das, was als Notlösung durch die Pandemie entstanden ist, auch für die Zukunft ein tragfähiges Konzept.
Jetzt ist ja das Festival nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur eine Schau von jungen RegisseurInnen aus Europa, sondern es ist auch ein Treffen von jungen RegisseurInnen aus Europa, die sich jetzt natürlich gegenseitig austauschen wollen, kennenlernen wollen, neue Sprachen sehen möchten. Wie machen Sie das online dieses Jahr?
Also wir geben den RegisseurInnen, die nicht nach Dresden kommen können, quasi die Möglichkeit, die Sachen alle online anzuschauen und über einen Festival-Chat sich dort auch mit anderen auszutauschen. Und dann muss man im Grunde genommen gucken, das funktioniert so ein bisschen wie in der realen Welt auch. Manche haben den Mut, andere anzusprechen. Das ist natürlich immer leichter, wenn man gemeinsam vor Ort ist. Wenn das Ganze online oder gemischt online und analog stattfindet, dann muss man sich ein bisschen mehr anstrengen oder einfach die Kontaktaufnahme anders forcieren. Und wir versuchen natürlich als Plattform da trotzdem weiter der Vermittler zu sein. Also was sozusagen dieses Jahr anders ist als sonst, ist, dass wir nach jeder Veranstaltung, weil wir die analogen Vorstellungen in Dresden ja auch gleichzeitig live streamen, und nach jeder Veranstaltung, ob live in Dresden oder online, gibt es ein Nachgespräch mit den Regisseuren und Regisseurinnen, sodass wir eigentlich die einzelnen Künstler und Künstlerinnen nochmal anders präsentieren, als wir das sonst machen. Sonst gab es immer nur ein großes Gespräch mit allen Regisseurinnen am Sonntagvormittag und jetzt gibt es die immer direkt nach ihrer Arbeit, die sie bei uns zeigen.
Ja, das hat den Vorteil, dass die Einzelne oder der einzelne Regisseur oder die Gruppe mehr Beachtung findet oder mehr Raum findet, ja.
Genau, und sozusagen der eigenen Arbeit auch leichter zuzuordnen ist.
Sie haben ja wieder viele Arbeiten sich angeschaut, bevor Sie die Auswahl mit Ihrem Regie-Team oder mit Ihrem Vorbereitungsteam getroffen haben. Ungefähr wie viel haben Sie gesehen? Sie haben ja auch wahrscheinlich einen großen Teil nur online sehen können und einen Teil auch analog.
Ja, ich habe tatsächlich wahnsinnig viel online gesehen und auch eingeschickte Videos geguckt und bin erst seit Ende April überhaupt erst wieder in der Lage gewesen, wohin zu fahren und mir Sachen anzugucken. Ich muss Ihnen sagen, ich habe diesmal keine Statistik geführt, ich habe es nicht gezählt, aber es werden um die 200 Arbeiten auf alle Fälle wieder gewesen sein. Es sind natürlich viele Bewerbungen auch gekommen, weil in so einer Situation, wo eben auch Kuratoren, Kuratorinnen eine Zeit lang gar nicht so wahnsinnig viel rumreisen konnten und auch viele Festivals nicht stattgefunden haben und auch viele Inszenierungen, die an Theaterhochschulen entstanden sind, überhaupt nur vor internem Publikum, also nur mit Studierenden und Dozentinnen gezeigt werden konnten, haben es die Nachwuchsregisseure und Regisseurinnen unglaublich schwer gehabt, auf sich aufmerksam zu machen.
Man sieht zwei große Themenkomplexe. Es ist einmal der Rassismus im weitesten Sinne und das andere Mal ist es sozusagen der Virus. Gibt es noch einen dritten oder weitere Punkte, die jetzt in dem vergangenen Jahr oder in den vergangenen 2 Jahren wichtig waren für die RegisseurInnen?
Ja, was natürlich ein großes Thema ist, ist der Klimawandel und damit einhergehend die Frage, was man selber tut für die Zukunft und für die Generation, die man als junger Mensch selber ist, aber auch schon denkend an die, die nach einem kommen. Das ist schon etwas, was sehr spürbar ist. Also auch die Frage nach der eigenen Verantwortung für die Gesellschaft, also wie sie aussieht, wie man miteinander umgeht, wie man lebt, wie man Ungerechtigkeit bekämpft, wie man kooperativ agiert. Und da gibt es ja bei der Bandbreite an unterschiedlichen Themen, die die jungen KünstlerInnen bewegen, gleichzeitig auch wahnsinnig viele Überschneidungen. Und das betrifft solche Themen wie Rassismus und Diskriminierung, das, was Sie schon erwähnt haben, weil das einfach in ganz vielen Zusammenhängen dann auch größere politische Bereiche betrifft. Was jetzt quasi in diesem Jahr, wenn Sie mich jetzt danach fragen, was fehlt, wäre jetzt ein explizites Stück über Umwelt, das Artensterben, den Klimawandel und die Konsequenzen. Daraus ist es nicht so, dass ich solche Stücke nicht gesehen hätte, aber es hat sozusagen in diesem Festival-Kontext nicht so richtig funktioniert. Es ist ja nicht nur so, dass ich als Kuratorin sage, das möchte ich unbedingt zeigen und das kommt dann auch, sondern manchmal funktioniert etwas aus terminlichen Gründen nicht oder weil wir in einem Fall zum Beispiel im November ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, ein Stück draußen unter freiem Himmel zu zeigen, weil die Witterungsverhältnisse das nicht zulassen. Aber witzigerweise hat das Künstlerduo Studio Beisel, das unsere Webseite in diesem Jahr wieder gestaltet bzw. überarbeitet hat, für das Festival sich entschlossen, genauso etwas zu machen, nämlich ein Landschaftsstück und einen 3-stündigen Spaziergang anzubieten. Also gibt es doch etwas, was draußen stattfindet.
Jetzt möchte ich, bevor wir dann ins Detail gehen, nochmal fragen, anhand der Themen, die Sie jetzt am Flyer oder auch auf der Webseite kurz dargestellt haben, das ist ja überwiegend starker Tabak. Ist jetzt überwiegend das Genre Drama und Tragödie oder gibt es auch, sagen wir mal, lustige Momente?
Nein, es gibt auch lustige Momente. Also Rise Like a Virus zum Beispiel, die Arbeit aus Salzburg, hat eine unglaubliche Energie und Verspieltheit und kommt einem fast wie eine Party vor. Auch wenn die Themen, die verhandelt werden, es geht ja, Sie haben es vorhin kurz angerissen, um einen Virus, aber nicht um Covid, sondern um AIDS, also den HIV-Virus und die 80er Jahre. Und trotzdem ist da eine unglaubliche Kraft und Energie und Lebensfreude dahinter und auch ein gewisser Witz. Das ist auch bei R-Faktor der Fall, auch wenn der Witz eher in die Richtung einer Groteske geht. Arma, ein Konversationsstück aus der Türkei, hat sehr witzige Momente, die in kleinen Detailsituationen liegen. La Tentation de Saint-Antoine, die Arbeit aus Griechenland, wo es um die Frage geht, wie man ein Heiliger oder eine Heilige wird, hat wahnsinnig viel situativen Witz, aber es ist keine klassische Komödie oder sowas dabei, sondern es sind eher die Spurenelemente von Witz, könnte man sagen.
Okay, dann lassen Sie uns vielleicht starten am 11.11. um 19:30 Uhr im kleinen Haus und online ein Stück aus Polen. Und wer vielleicht schon bei vergangenen Fast Forward Festivals war, die Arbeiten aus Polen, die haben mich immer absolut begeistert. Die haben eine Kraft, eine Magie. Ist es auch wieder bei dem Stück Herz der Fall?
Das kann man durchaus sagen. Das hat eine große Kraft. Es ist auch eine sehr persönliche Geschichte. Und der Regisseur Viktor Baginski hat quasi Elemente seiner Biografie benutzt, um diese Geschichte zu erzählen. Er ist eine Person of Color, also ein schwarzer junger Mann, in Polen geboren und aufgewachsen. Und erzählt diese Geschichte noch dazu als jemand, der seinen Vater nie kennengelernt hat und auch nie getroffen hat. Und sich gleichzeitig aus der biografischen Perspektive natürlich mit der Beschaffenheit einer Gesellschaft auseinandersetzt, in der jemand mit einer anderen Hautfarbe immer der andere ist. Und Viktor Baginski hat quasi diese Erfahrungswerte genommen, daraus eine Geschichte gemacht mit einer Co-Autorin und benutzt tatsächlich auch als Folie Joseph Conrads Herz der Finsternis, was ja eine Erzählung vom Ende des 19. Jahrhunderts ist, wo Konrad eine Flussfahrt in den Kongo beschreibt und damit die Kolonialgeschichte oder die Strategien der Kolonialpolitik der Europäer in Afrika beschreibt, die sehr brutale Konsequenzen zeitig offenweise Leute zu Tode bringt und diskriminiert. Und das wird aber nicht in Form der Erzählung Konrads erzählt, sondern es leuchtet als Folie immer wieder auf, weil ja zum Beispiel auch Francis Ford Coppola diese Geschichte für seinen Antikriegsfilm Apocalypse Now, wo es um den Vietnamkrieg in den 60er, 70er Jahren geht, benutzt hat. Und diese unterschiedlichen Schichten, ich würde jetzt mal sagen, die gut 150 Jahre Kolonialgeschichte, die tauchen in diesem Stück mit auf, im Vordergrund steht aber eine persönliche Erzählung. Und das Besondere noch dazu dieser Inszenierung, die das Thea Warszawa produziert hat, ist, dass die Geschichte von einem komplett weißen Ensemble gespielt wird. Und auch das ist sozusagen wieder ein Begegnungsmoment, in dem man als Zuschauer, Zuschauerin viele Dinge entdecken kann, die man tatsächlich erfährt. Also es geht nicht um einen theoretischen Diskurs, sondern es geht um eine Geschichte, die man miterleben kann. Und das ist für mich das Besondere an dieser Arbeit.
Auch am 11. gibt es dann um 22.05 Uhr online ein Stück und da zeigt sich wieder die tolle Diversität dieses Festivals. Das Stück stammt von einer in Moldawien geborenen Frau und Fakiu Europa. Und das Stück ist aber ein Stück aus Deutschland und Frankreich.
Genau, das ist ein Projekt, das wir als Festival Fast Forward zusammen mit dem Maillon Théâtre de Strasbourg, also dem Straßburger Theater Maillon, das ein Produktionshaus für europäisches Theater ist, quasi koproduziert haben. Es ist die Arbeit einer jungen Regisseurin, Delie Bemalte, und die ist Deutsch-Französin und hat ein deutsch-französisches Kollektiv, Europa Transistor, mit dem sie diese Inszenierung geplant hat, eigentlich als eine Bühneninszenierung. Der Lockdown hat es verhindert. Sie hat ein Konzept geschrieben, sie hat zwei Trailer gemacht, die Barbara Engelhardt von Maillon und ich gesehen haben, und wir haben sie dann gemeinsam dazu eingeladen, diese Arbeit für eine Online-Inszenierung umzusetzen. Und diese Einladung hat sie angenommen mit ihrem Team, und es ist halt das Spannende, dass eine Regisseurin aus Westeuropa sich ein Stück einer moldawischen Autorin, das Fuck You Europa heißt, nimmt und sozusagen untersucht, was ist dort das Thema, was ist dort die Auseinandersetzung, und mit diesem Bild einer jungen Osteuropäerin, das Stück ist schon ein bisschen älter, die Essinenko hat das 2005 geschrieben, und ihre Protagonistin in diesem Stück beschreibt quasi den Gang von Ost nach West, also die Entwicklung in Moldawien nach 89, diese Transformationsgesellschaft, und wie im Grunde genommen der Blick nach Europa sich nach und nach desillusioniert, also wie sozusagen der Gang von Ost nach West, was das für Erfahrungswerte hervorbringt. Und das Team nähert sich dieser osteuropäischen Autorin und ihrer Erzählung quasi von der westeuropäischen Perspektive an. Das ist insofern spannend, als diese Inszenierung auf Französisch ist. Also es ist auf Französisch gearbeitet und dadurch findet einfach wiederum eine Begegnung, eine innereuropäische Begegnung statt, wenn man so will.
Sie haben immer zwei Inszenierungen an jeden Tag. Manchmal gibt es auch eine Inszenierung, die dann nochmal am darauffolgenden Tag stattfindet, wie zum Beispiel die von Ihnen schon angesprochene Inszenierung aus der Türkei, Ama. Aber.
Ja, genau. Das hat ein bisschen dispositionelle Gründe. Die polnische Produktion Serse, die konnten wir einfach nur für einen Spieltermin bekommen. Auch das sind manchmal die Nöte beim Festival machen, wenn man versucht, mehrere Dinge unter einen Hut zu bringen. Normalerweise spielen wir ja die Inszenierungen alle zweimal. Das hat aus verschiedenen Gründen in diesem Jahr nicht funktioniert. Und nun hat es sich aber eigentlich ganz gut zusammengepasst, dass wir mit einer Inszenierung analog und einer online jeden Tag auf alle Fälle mindestens zwei Vorstellungen, manchmal eben auch drei im Angebot haben. Ama aus der Türkei, eine Inszenierung von dem Schauspieler, Autor und Regisseur Nadir Sönmez, können wir zum Glück zweimal spielen. Das ist eine Inszenierung mit einem sechsköpfigen Ensemble. Der Regisseur steht auch als Schauspieler selbst mit auf der Bühne und er hat dieses Stück im Umfeld der MeToo-Debatte vor zwei Jahren in der Türkei geschrieben und es geht sozusagen um Protagonisten, Protagonistinnen aus der Kunstszene, die sich darüber unterhalten, wie sie Kunst machen, was sie für eine Kunst machen, wie sie miteinander umgehen, wer sozusagen wen unter Druck setzt, also diese ganzen Mikrokosmen in den Beziehungen, wer von wem abhängig ist, wie man sich selber verkauft, um sich am Markt auch zu platzieren, wird hier analysiert, aber eben auch mit Humor, mit einem gewissen Sarkasmus und auch mit einem, ich würde jetzt mal sagen, schonungslosen Blick auf das eigene Kunstfeld oder wie man so schön sagt, auf die eigene Bubble oder den eigenen Elfenbeinturm, hat man früher gesagt. Der Regisseur hat auch wiederum, und das ist auch interessant, wenn man sich so anguckt, wie die Biografien junger Leute oder vieler junger Leute heute aussehen, dann muss ja irgendwie immer aufpassen, dass man nicht zu viel pauschalisiert. Aber Nadir Sönmez hat in Istanbul ein französisches Abitur gemacht, also an einem französischen Gymnasium seinen Abschluss gemacht und hat dann quasi angeregt auch durch einen Lehrer entschieden, nach Frankreich zum Studieren zu gehen, hat dort angefangen, Theaterwissenschaft zu studieren und hat dann in Frankreich, also in einer für ihn fremden Sprache, Schauspiel studiert, hat dort als Schauspieler gearbeitet, ist dann zurück in die Türkei gegangen und hat sich dort als Theatermacher weiterentwickelt. Das heißt, es ist auch schon jemand, der im Grunde genommen mit, ich sag mal, zwei Systemen oder zwei kulturellen Erfahrungen gelernt hat, umzugehen.
Ganz cool finde ich ja, dass Sie am selben Abend dann ein Stück aus Griechenland auf die Bühne bringen und das hat einen französischen Titel, aber Sie haben vorhin schon gesagt, die Versuchung des heiligen Antonius, die ja in der Kunst schon sehr vielfältig reflektiert wurde, ist also hier als Theaterstück aus Griechenland zu sehen, online, auch am 12. auch am 12.11.
Genau. Na, ich denke, da die Inszenierung von Gustave Flauberts Bearbeitung der Legende des heiligen Antonius beeinflusst ist, ist der Titel erstmal französisch. Das zitiert den Titel von Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine, also die Versuchung des heiligen Antonius, Mais je m'appelle Dimitris, aber ich heiße Dimitris, das ist der Vorname des Regisseurs. Und dann kommt ein englischer Untertitel, Six Questions You Need to Answer If You Want to Become a Saint, also sechs Fragen, die Sie beantworten müssen, wenn Sie ein Heiliger werden wollen. Da entsteht schon ein gewisser europäischer Mix und das ist auch, sage ich mal, das Anspielungsreiche daran, aus der griechischen Perspektive sich sozusagen diesem europäischen Kanon zu nähern und gleichzeitig aber eine eigene Lesart dafür zu suchen. Also ich sag mal so, in Zeiten von Netflix ist man natürlich von vielen Dingen beeinflusst. Das eine ist, möglicherweise die Kultur, aus der man kommt, was man in der Schule lernt. Das andere ist das, was einem durch eine gewisse Medienvielfalt entgegenkommt. Und das Schöne, sage ich mal, wenn man sich mit den Künsten beschäftigt, ist, dass man sich ja mit verschiedenen Quellen beschäftigen kann, die einen selbst inspirieren und möglicherweise dazu provozieren, wieder einen eigenen Standpunkt zu finden oder bestimmte Fragen zu stellen. Und diese Auseinandersetzung führt die Inszenierung. Es ist eher eine philosophische Annäherung, aber letzten Endes ist das Spannende daran, dass es eigentlich nicht um den Heiligen geht, der sich in die Einsamkeit zurückzieht, sondern es geht eigentlich um den umgekehrten Weg, um die Frage, wie komme ich eigentlich zurück zum anderen, wie kommuniziere ich, wie sind Beziehungen möglich. Und auch da gibt es sehr witzige Momente, wie damit umgegangen wird. Es sind zwei Performer auf der Bühne oder im Film in diesem Fall. Und es gibt zum Beispiel den Versuch, einen philosophischen Dialog mit einer künstlichen Intelligenz wie Siri zu führen. Und das ist eine sehr lustige Szene.
Am Tag darauf, am 13.11., gibt es zweimal, dann auch am 14. in Hellerau, Europäisches Zentrum der Künste, und auch online ein Stück aus Großbritannien. Und das ist schön. Das ist ja kein EU-Festival, sondern ein europäisches Festival. Und es ist schön, dass Sie eine Inszenierung aus Großbritannien ausgewählt haben.
Ja, wir definieren Europa natürlich eher sozusagen geografisch und nicht politisch mit der Frage, existiert eine Zugehörigkeit zur Europäischen Union oder nicht. Die Arbeit von Jess Woodcock-Stewart, der Regisseurin von Civilization, die dieses Stück zusammen mit einer Choreografin entwickelt hat, Morgan Runacker-Temple, ist nicht so einfach mit Worten zu beschreiben, weil es auch gar nicht viel mit Worten arbeitet. Also es gibt Text, aber nicht so wahnsinnig viel. Und es wird halt mit Schauspiel und Tanz gearbeitet. Es ist eine Protagonistin auf der Bühne, die wir als Zuschauer in einer Alltagssituation beobachten. Es spielt alles in ihrer Wohnung und man fragt sich, was sie macht. Also man guckt ihr sozusagen bei alltäglichen Verrichtungen zu, dann geht sie weg, dann kommt sie wieder und nach bekommt man ein Gefühl, aber das ist das Spannende daran, ein Gefühl dafür, worum es möglicherweise geht und was da stattgefunden hat. Und dass sich dieses Gefühl aufbaut, hat viel damit zu tun, dass nach ihrer Rückkehr plötzlich drei Tänzer und Tänzerinnen auftauchen und wie in einem Paralleluniversum, also die Tänzer werden von ihr nicht wahrgenommen und sie nimmt sie auch nicht wahr, also sie nimmt sie nicht wahr. Und dadurch entsteht wie so ein Paralleluniversum auf der Bühne, das aber plötzlich etwas ins Laufen bringt. Und das ist sehr spannend, wie dieser Abend quasi mit der Fantasie der Zuschauer und Zuschauerinnen arbeitet und wie dann nach und nach zutage tritt, worum es hier eigentlich geht.
Am Abend gibt es dann das Stück aus Österreich, von dem Sie schon sprachen, Rise Like a Virus. Da geht es also um den HIV-Virus und nicht um Covid-19.
Genau. Der Regisseur Joachim Gottfried Goller hat in seinem dritten Studienjahr, das heißt Anfang des Jahres, mitten im heftigen Lockdown, der in Österreich auch dafür sorgte, dass die Studierenden auch die Kunsthochschule, das Mozarteum in Salzburg in dem Fall, die Räumlichkeiten dort nicht aufsuchen konnten, mit einem Ensemble, das als WG in einer Wohnung lebt. Und der Regisseur hat in einer anderen Wohnung sich aufgehalten, quasi eine Ferninszenierung gemacht, mit einer Kamera und als Livestream konzipiert für die Konferenzplattform Zoom. Und das Ensemble hatte sich gemeinsam mit dem Regisseur mit einem Ereignis der 80er Jahre beschäftigt, nämlich mit der Immunschwächekrankheit AIDS, ausgelöst durch den HIV-Virus. 1981 sind die Folgen einer HIV-Virus-Infektion, nämlich die Erkrankung an der Immunschwächekrankheit AIDS, als pandemische Krankheit von der Weltgesundheitsbehörde bezeichnet worden. Und was das damals zur Folge hatte, beziehungsweise was für eine Bandbreite von Einzelschicksalen man aus dieser Zeit beschreiben kann. Das trägt diese Gruppe zusammen und erzählt gleichzeitig von den Härten einer Situation, dadurch, dass das eine meistens über sexuell übertragbare Krankheit gewesen ist, hat es natürlich zur Folge gehabt, dass bestimmte Lebensweisen extrem stigmatisiert worden sind. Also es hat sozusagen eine Welle moralisierender Diskussionen gegeben, die im Grunde genommen die Bewegungen oder die Versuche der 68er-Bewegung, der Bürgerrechtsbewegung, der Frauenbewegung, der homosexuellen Bewegung für Toleranz zu werben und unterschiedliche Lebensweisen akzeptanzfähig zu machen, sage ich mal, um Lichtjahre zurückgeworfen hat. Und diese Auseinandersetzung oder dieses Phänomen, was da in den 80ern wirklich passiert ist durch diese Pandemie, die ja kein politisches Programm, sondern eine Krankheit gewesen ist, das schildert diese Inszenierung auf eine sehr spannende Art und Weise, sehr theatral, sehr situativ, sehr engagiert, sehr gefühlvoll.
Und wenn man will, auch sehr aktuell.
Und sehr aktuell, weil natürlich die Isolation, die durch Lockdown und auch die Distanz zwischen Menschen, dadurch, dass man ein Virus damit bekämpft, dass man eine Kontaktsperre ausruft, natürlich die ganzen Dinge, die auch bei AIDS eine Rolle gespielt haben, auf eine andere Art und Weise auch wieder zum Thema machen. Ganz klar.
Jetzt sind wir am Sonntag, den 14.11. angelangt. Und da gibt es eine deutsche Produktion von Ayşe Güvendiren. Das ist ja auch ein türkischer Name. R-Faktor, das Unfassbare. Für was steht das R?
Der R-Faktor ist der Rassismusfaktor. Und das Unfassbare steht für die Ungläubigkeit von Menschen, die meistens keinen türkisch klingenden oder arabisch klingenden oder italienisch klingenden oder wie auch immer, also eben nicht deutsch klingenden Namen tragen, sondern quasi zur weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland gehören und jedes Mal, wenn eine Person of Color Rassismus- oder Diskriminierungserfahrungen beschreibt, mit Ungläubigkeit reagieren, weil sie sagen, das kann doch nicht sein, dass das in unserer Gesellschaft passiert. Und was das einfach nur deutlich macht, ist, dass es unterschiedliche Erfahrungswerte im Alltagsleben gibt. Also es gibt Menschen, die aufgrund ihres Äußeren oder weil sie eben als in Anführungsstrichen Ausländer gelesen werden, Rassismuserfahrungen haben und weil man dann vielleicht als weiße Deutsche die eigene Gesellschaft natürlich nicht gerne als rassistisch bezeichnen möchte oder es auch nicht tun würde, weil man diese Erfahrung selber nicht hat, reagiert man mit einer gewissen Ungläubigkeit. Und das sind die beiden Elemente, die dieser Titel der Inszenierung von Ayşe Güvendiren thematisiert. Sie hat mit dieser Arbeit ihr Regiestudium an der Otto-Falkenberg-Schule in München abgeschlossen. Die Arbeit hat sozusagen den Gestus einer Late-Night-Show, die damit spielt, ich sag mal, wie auch in bestimmten Politmagazinen im Fernsehen immer zu sagen, Fakt oder Fiktion, kann man das glauben oder nicht, und dem Publikum immer die Frage stellt, entscheiden Sie selbst. Ayşe Güvendiren hat dieses Stück oder die Textgrundlage selbst geschrieben und sie hat es zusammengetragen aus Interviews, die sie mit 30 Menschen, also BIPOCs aus dem Kunst- und Kultursektor geführt hat und quasi mit diesen Interviews dazu einlädt, über diese Erfahrungswerte zu urteilen, beziehungsweise die Menschen, die ihr dieses Material zur Verfügung gestellt haben, kann man sagen, laden dazu ein und kommen in dieser Inszenierung zu Wort. Und das sind Erfahrungswerte, die sich allesamt auf den Kunstbetrieb beziehen, und das ist gewissermaßen das doppelt Unfassbare. Es gibt eine ganz, finde ich, zutreffende Beschreibung von George Tabori, dem ungarischen Regisseur, der ja dann in den USA und Deutschland viel gearbeitet hat und natürlich auch sich viel mit dem deutschen Nationalsozialismus beschäftigt hat. Und der sagt, vor allem auch in seinem Stück Mein Kampf, in dem Moment, wo man etwas verallgemeinert, wo man einen Ismus schafft und sagt, die Juden, die Türken, die Deutschen, ist man schon auf dem besten Weg zum Rassismus, weil diese Form der Verallgemeinerung den einzelnen Menschen nicht mehr ansieht und schon anfängt, nach Typisierungen zu gucken und zu schauen. Und ich glaube, wenn man das sozusagen so grundsätzlich versteht, versteht man auch, warum fast alle Menschen, würde ich mal sagen, mit diesen Typisierungen umgehen und damit auch bestimmte rassistische Grundstrukturen selber anwenden. Also es ist etwas, glaube ich, womit die meisten groß werden auf eine Art und Weise. Und es geht darum, sich das bewusst zu machen und darüber nachzudenken. Und ich meine, wenn man selber reist oder in ein Land geht, in dem man die Sprache nicht spricht, merkt man ja selber, wie schnell man der andere und die andere ist. Und dann kommt es immer sehr darauf an, wie die Kultur der Gastfreundschaft möglicherweise ausgeprägt ist.
Das Festival endet am 14.11. um 20 Uhr im Kleinen Haus und online mit einem Stück aus Belgien.
Ravachol von Axel Cornil. Axel Cornil ist auch ein gelernter Schauspieler, Autor und Regisseur seiner eigenen Stücke, also ganz ähnlich wie Nadia Sönmez, wie Jess Woodcock-Stewart, die Regisseurin von Civilization, die auch eine gelernte Schauspielerin ist, ihre eigenen Stücke schreibt und inszeniert. Und Ravachol ist die Geschichte einer real existierenden Figur. Das war ein französischer Anarchist, der dann ein Terrorist wurde, also Bomben gelegt hat und versucht hat, mit Attentaten für seine Ziele, die Abschaffung der Ungerechtigkeit, der Armut Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem in den industriellen Gebieten in Nordfrankreich, zu bekämpfen und für seine Attentate dann auch verhaftet, verurteilt und hingerichtet wurde. Und da es in dieser Gegend, also sozusagen in Südbelgien und Nordfrankreich oder dort, wo diese beiden Länder aufeinandertreffen, quasi die Formulierung gibt, mach mir nicht den Ravachol, also was eigentlich bedeutet, man soll nicht desinteressiert sein an den anderen oder sich aus der Gesellschaft zurückziehen. Und sich Axel Cornil immer gefragt hat, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff, und von dieser Fragestellung aus auf die Biografie dieses Anarchisten gestoßen ist und die ihn so interessant fand, weil der eben gerade nicht gleichgültig war der Gesellschaft gegenüber, in der er lebte, sondern der dezidiert das Interesse hatte, sie zu verändern. Aber die Mittel, zu denen er gegriffen hat, natürlich so radikal waren, dass das keine Akzeptanz finden konnte. Und gleichwohl hat sich Axel Cornil entschieden, mit seinem vierköpfigen Ensemble diese Geschichte zu erzählen. Er hat das Stück geschrieben und die Inszenierung für das Ensemble gemacht. Die Pandemie hat leider dafür gesorgt, dass das Bühnenbild, die Inszenierung ist 2018 bereits entstanden, aktuell nicht mehr spielfähig ist, weswegen wir diese Inszenierung als eine Art szenische Lesung am Tisch, aber nicht nur, und mit Einsatz des Regisseurs auf der Szene zeigen werden. Also es ist eine ganz spezielle Version dieser Arbeit, die es bei Fast Forward am 14. November im Kleinen Haus als Abschluss des Festivals zu sehen gibt.
Jetzt haben wir zeitmäßig etwas unterschlagen. Sie haben es aber ganz am Anfang schon genannt. Studio Beisel bietet einen Stadtrundgang an. Der Verlauf, genau. Ein Landschaftsstück. Und das beginnt schon am Freitag und ist dann auch am Sonnabend und Sonntag jeweils 12 Uhr genau. zu erleben. Und der Startpunkt ist das Kleine Haus.
Genau, es geht um 12 Uhr im Kleinen Haus los. Ein Stadtrundgang wird es nicht werden. Es wird ein Gang aus der Stadt sein und auch wieder in die Stadt hinein. Insgesamt braucht man 3 Stunden Zeit dafür. Festes Schuhwerk, witterungsfeste Kleidung. Man kann aber auch Hunde und Kinder mitbringen. Also es ist nicht eine komplizierte Wanderung, sondern es ist ein Gang in die Landschaft mit Studio Beisel. Die werden auch anwesend sein an diesen 3 Tagen. Viel mehr kann ich dazu tatsächlich noch gar nicht sagen, außer dass es auch eine sehr bewusste Entscheidung der beiden Künstler gewesen ist, etwas zu machen. Und das ist tatsächlich die einzige Arbeit des Festivals, die nicht online zu erleben ist, weil da wird nichts gestreamt, es wird keine Digitalität geben. Es ist wirklich ein komplett analoger Gang durch die wirkliche Welt und an frischer Luft.
Das waren jetzt sehr viele Informationen. Ich hoffe, die eine oder der andere von unseren ZuhörerInnen hat jetzt Appetit bekommen, wenn sie nicht schon eine Karte sich geholt hat. Aber wenn jetzt jemand noch nachlesen möchte, wo ist sie oder er aufgehoben?
Also wir haben eine Festival-Website, auf der sich alle Informationen konzentriert und übersichtlich befinden. Leider lässt sich die Adresse ein bisschen schwer aussprechen. Ich versuche es trotzdem mal. Das ist www.fastforw.art, also fastforw.art. Unter dieser Adresse finden Sie das gesamte Festivalprogramm. Sie finden es aber natürlich auch auf der Website des Staatsschauspiels Dresden. Dort einfach unter Festivals und Fast Forward gucken. Und dort gibt es auch die Adresse nochmal abgedruckt, mit der man dann wieder auf die Festival-Webseite kommt. Das ist nämlich wichtig, weil alle Streams sind nur über unsere Festival-Webseite zugänglich. Da kann man sich die Online-Tickets für das Festival buchen. Das Rahmenprogramm ist frei zugänglich, dafür braucht man kein Ticket, aber die Inszenierungen, die wir online zeigen, da muss man ein bisschen Geld bezahlen. 5 Euro kostet der Tagespass, dafür sieht man immer 2 Arbeiten. Und wenn man gleich das ganze Festivalprogramm für alle 4 Tage buchen möchte, ist man mit 15 Euro dabei für die Online-Angebote. Genau, und ansonsten gibt es natürlich auch Karten für die Veranstaltungen vor Ort über unser Ticketsystem des Staatsschauspiels Dresden.
Am 11.11. beginnt das 11. Festival Fast Forward, Europäisches Festival für junge Regie. Am Telefon war Charlotte Orti. Charlotte Orti ist die Leiterin und die Kuratorin dieses Festivals. Ich bedanke mich ganz herzlich für die ausführlichen und interessanten Informationen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.